Energie im Wandel. Die Energiewirtschaft steckt in der größten Transformation ihrer Geschichte und der Druck aus Wissenschaft, Politik und Öffentlichkeit steigt. Mein Name ist Klaus Hartmann und in diesem Podcast erfährst du von relevanten Entscheidungsträgern und inspirierenden Visionären, wie der nachhaltige Wandel in der Energiewirtschaft und auch in deinem Unternehmen gelingen kann. Lass uns starten. Freie Energie für alle Menschen ist die Forderung meines heutigen Gastes. Sein Ziel, eine umweltverträgliche, kostengünstige und unerschöpfliche Energiequelle, an der alle Menschen teilhaben können. Er studierte Physik an der Universität Bonn und schrieb seine Diplomarbeit im Bereich Kernphysik. Anschließend forschte er an der Universität Mainz und promovierte an der Universität Regensburg in angewandter Festkörperphysik. Nach einem Zwischenstopp in der Automobilindustrie wurde er Professor für Physik an der Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaft. Das Interessante an seinem Thema freie Energie ist, dass er in der Nullpunktsenergie eine Energiequelle gefunden hat, die umweltverträglich und kostengünstig ist und das aktuelle Energiesystem auf den Kopf stellen würde. Darüber wollen wir jetzt natürlich sprechen, auch darüber, welche Auswirkungen dies für die jetzt laufende Energiewende hätte, und zwar mit Klaus Turtur. Herzlich willkommen, lieber Klaus. Ich freue mich total, dass du heute bei uns bist.
Danke für die liebe Einladung. Ja, und dann bin ich mal offen für deine Fragen und für unser Gespräch.
Ja, wir fangen immer so ein bisschen bei der Person an, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer noch besser wissen, wen sie praktisch jetzt vor sich haben, wer da erzählt. Du hast ja tatsächlich bis auf die Zeit in der Industrie immer in der Wissenschaft gearbeitet. Und meine Frage ist tatsächlich, was hat dich dahin geführt? Also was treibt dich ganz persönlich an, da jeden Tag wieder voller Elan in der Wissenschaft tätig zu sein? Das schon so lange mittlerweile.
Na, im Grunde fragst du danach, wie ich zur Energie- und Raumenergie-Thematik kam. Also, was habe ich da reingeführt?
So schnell wäre ich noch gar nicht, Klaus. Das würde ich tatsächlich im zweiten Schritt fragen. Erstmal ist es so die Grundfrage, es sei denn, du kannst es gar nicht mehr trennen. Das ist auch fein, weil ich habe es eigentlich so in Erinnerung, dass du ja ursprünglich das Thema noch gar nicht auf der Pfanne hattest, sondern das ja erst vor, weiß gar nicht was, 20 Jahren oder sowas angetragen worden ist oder es erst gefunden hast. Habe ich das richtig auf dem Zettel?
Das ist richtig, 25 Jahre sind es
25.
inzwischen. Was mich zur Wissenschaft gezogen hat, ist eigentlich gar nicht klar. Genauso wie bei der freien Energie, das war einfach plötzlich bei mir. Ich habe mir nicht ein Thema gesucht, sondern das Thema hat mich gesucht. Also, dass ich Physiker bin und Wissenschaftler, das war schon immer klar. Das wussten schon in der Kindergartenzeit die anderen Kinder, dass ich irgendwie mich für solche naturwissenschaftlichen Dinge interessiere, und das ist immer klar.
Okay, so früh schon, das ist krass spannend.
Und das war für mich irgendwie selbstverständlich logisch, dass ich Physik studieren werde und dass ich meine Doktorarbeit da mache. Und als ich gesehen habe, wie die Profs so arbeiten, dachte ich, das ist es.
Gut. Wobei du hast ja tatsächlich die Profs gesehen, ich bin ja auch in dem Betrieb drin, die an der Universität, ich sag mal, ein bisschen anders unterwegs waren als an der Ostfalia Hochschule. Du hast ja wahrscheinlich deutlich mehr Lehrverpflichtungen im Vergleich zu den Profs, die du damals gesehen hast. Oder ist das irrelevant an der Stelle?
Ja, inzwischen ist es nicht mehr so kritisch, weil ich viele Überstunden zum Abbauen habe. Zwischendurch war die Lehrverpflichtung tatsächlich auch eine Menge Arbeit, aber gut, das ist okay.
Ja, sehr schön. Und du hattest ja auch so einen Exkurs in der Autoindustrie. Ich weiß gar nicht mehr wo. Ich war ja auch mal beim Daimler ein paar Jahre lang als Qualitätsingenieur tätig. Was hast du da genau gemacht?
Ich war beim Autozulieferer im Großraum Stuttgart. Aber der Hauptkunde war nicht Daimler.
Dann bleibt da nur noch Audi, Neckars Ulm oder Porsche. Viel mehr gab es
Es
da.
war ein bisschen weitläufiger. Also es war Autoindustrie all over Europe, bis nach Amerika rüber. Und es war viel Werkzeugmacherindustrie. Das waren auch die norwegischen Ölbohrinseln dabei. Das ging aber kunterbunt quer durch bis hin zur NASA.
Okay. Also, wenn auch Ölbohrinseln dabei waren, das ist ja wahrscheinlich nicht exklusiv Automobilbedarf gewesen, was ihr hergestellt habt, sondern
Ja,
wahrscheinlich.
sicher. Das
Okay.
ist klar. Ungefähr 30, 40% der Produktion war Automobilkunden, und das andere waren dann auch wieder Automobilzulieferer, Werkzeugmacherindustrie und alles Mögliche.
Okay. Sehr schön. Cool. Ja, dann lass uns doch mal zum Thema freie Energie oder ich habe es nochmal aufgeschrieben, Nullpunkt Energie elektromagnetischer Wellen des Quantenvakuums kommen. Das ist ja die korrekte Bezeichnung, wenn man das richtig ausdrücken will. Und du hast es eben schon angesprochen, das Thema hat dich gefunden. Vielleicht auch noch kurzer Exkurs, das habe ich dir, glaube ich, weiß gar nicht, ob ich es am Telefon erzählt habe, aber den Hörern auf jeden Fall noch nicht, wie mich das Thema gefunden hat. Wir waren ja auf dem Geburtstag vom Schlagzeuglehrer von meinem Sohn und da bin ich dann so angeranzt worden am Lagerfeuer, weil die ja wussten, dass ich Professor für nachhaltige Energieversorgung bin, was ich denn zur Windenergie sagen würde und zur Solarenergie mit den ganzen Problemen, die es da gibt, angeblich, dass und das ist auch ein Thema, dass die Flügel nicht richtig entsorgt werden können und dass bei der Solarenergie ja irgendwelche also Wellen entstehen, die uns auch nicht gut tun. Und dann der Abschlusssatz war dann aber das Thema freie Energie, das kenne ich ja wahrscheinlich auch nicht, oder? Und dann hatte ich mich das so getriggert, dass ich dachte, es kann doch nicht sein, dass ich jetzt hier gefühlt mich seit 20 Jahren damit beschäftige und das überhaupt nicht kenne. Da bin ich da zum ersten Mal in Kontakt gekommen und dann auch relativ schnell auf dein Video gestoßen im Internet, was ja auch schon, weiß nicht, 10, 12, 13 Jahre alt ist oder sowas, was großartig ist. Erzähl du nochmal, wo dich das Thema tatsächlich zum ersten Mal gefunden hat, so wie du es eben formuliert hast, und wie es dann weitergegangen ist.
Ja, als das Thema mich gefunden hat, war die Energieversorgung noch gar nicht so viel in aller Munde wie heute. Das war im Jahr 2000. Also das sind 25 Jahre her. Und damals hatte ich mir aus spirituellem Antrieb gedacht, ich will mich mal mit all diesen Kräften und Energien befassen, die die unsichtbaren Wesen des Universums benutzen. Also wenn du fragst, gibt's Gott? Dann stellst du auch als nächstes die Frage, wenn der irgendwas bewegen will, dann müssen ja Energien und Kräfte vorhanden sein. Und da habe ich mich daran erinnert, dass es nach Richard Feynman, der seinen Nobelpreis dafür bekommen hat, die sogenannten Vakuumpolarisationsereignisse gibt. Moment, was ist Vakuumpolarisation? Da ist also irgendetwas im leeren Raum, was elektrisch polarisiert wird. Also ist der leere Raum gar nicht leer. Und dann habe ich einfach mal aus meinen ganzen Schulphysikbüchern nachgelesen und gefunden, ja tatsächlich, die Kollegen aus dem Fachbereich Kosmologie, Astrophysik, die können ja inzwischen aufgrund von teleskopischen Messungen rausfinden, wie viel Prozent unseres Universums unsichtbare Energie, unsichtbare Materie ist und wie viel nur sichtbare Materie ist. Und irgendwann war ich dann wieder so in meiner Physik drin, dass dann doch wieder die Technik und die Maschinen und das Praktische im Vordergrund standen und das Spirituelle irgendwo noch so im Hinterkopf war, aber eben nicht mehr ganz vorne. Warte, ich muss mal ganz kurz einmal rausschneiden, beim Ofen den Schubladen zumachen.
Ja, mach die Schublade beim Ofen zu, nicht, dass es hier zu stark anfängt zu brennen.
So,
Sehr
alles gut,
gut.
diese 10 Sekunden kann man kurz
Ja, die
rausschneiden
können wir rausstellen. Andererseits macht es das Gespräch auch richtig authentisch, dass wir sicherstellen, dass die Energieversorgung auch bei dir vor Ort richtig funktioniert. Ich bin jetzt schon klar hängen geblieben. Im Jahr 2000, da hattest du ja wahrscheinlich schon promoviert. Und ich finde es spannend, um praktisch vom Richard Feynman die Sachen rauszusuchen, konntest du nicht deine Studienunterlagen nehmen, sondern musstest in die Schulbücher reingucken. Ich hätte gedacht, das ist im Studium auch nochmal irgendwie thematisiert worden. Oder ist da.
Na, wenn ich sage Schulphysikbücher, meine ich die Bücher aus meinem Studium
Ach so, okay,
natürlich.
gut, dann bin ich im Film. Weil ich wollte gerade sagen, das würde mich wundern, wenn man im Grunde sich mehrere Jahre mit Physik beschäftigt, dann hast du das ja sicherlich da auch gehabt. Gut, beim Thema und alles, was du gesagt hast, habe ich bisher verstanden. Das finde ich schon mal gut, weil ich habe ja größte Befürchtung heute, dass du mich irgendwann inhaltlich total abhängst und ich ja ich total interessiert am Thema bin und gleichzeitig in mir spüre, dass da so viele Fragezeichen bei mir noch sind, dass ich heute wahrscheinlich der Anwalt der Zuhörerinnen und Zuhörer bin und ab und zu mal eine in Anführungszeichen dilettantische Frage stelle, damit ich sicherstelle, dass die es verstehen. Und in Wirklichkeit stelle ich eigentlich nur, damit ich es verstehe, weil ich da auch noch nicht so richtig im Thema drin bin. Das heißt, du bist da aus spiritueller Sicht reingekommen und magst du noch mal Prozente sagen? Also wie viel Materie, wie viel Energie ist sichtbar, messbar und wie viel ist unsichtbar und nicht, dass man ein Gefühl dafür hat?
Naja, das Witzige ist, dass der sichtbare Teil sehr gering ist. Also wir sind bei 4,6% des Universums, die sichtbar sind, und bei 95,4%, die unsichtbar sind. Und das ist etwa ein Drittel unsichtbare Materie, also nicht entdeckte Elementarteilchen und solche Dinge, und zwei Drittel reine unsichtbare Energie. Das heißt, unser Universum besteht dominant aus dieser unsichtbaren Energie. Und da gehören einige Energieformen rein. Das sind die Nullpunktswellen, die elektromagnetischen, die du gerade genannt hast. Aber da sind auch allerlei andere Energieformen dabei. Und daraus resultiert aus der Theorie heraus, eine große Diskrepanz weil manche Leute, die eine, andere Kollegen, die andere Energieform berechnen und dann ist die Energieangabe dessen, was da im Quantenuniversum vorhanden ist, von Wissenschaftler zu Wissenschaftler sehr unterschiedlich. Also mit 120 Zehnerpotenzen Unterschied zwischen der einen und der anderen Berechnung, die man beide nebeneinander, aber in den anerkannten Fachzeitschriften findet, gilt das als die größte physikalische Diskrepanz unserer Zeit. Und speziell die Energiedichte der elektromagnetischen Wellen, über die du mich angesprochen hast, die liegt nach de Boer und van Holten in einer angesehenen Publikation bei 10 hoch 29 Joule pro Kubikmeter.
Das viel.
Also der leere Raum enthält wie viele Milliarden und Abermilliarden an Gigawattstunden?
Das heißt, in der Hinsicht würde der Weltenergiebedarf von wie viel Kubikzentimetern gedeckt werden können?
Also pro Jahr brauchst du keinen ganzen Kubikzentimeter. Und das verteilt aufs ganze Universum. Wenn man dann noch bedenkt, dass unser Universum expandiert und das auch noch beschleunigt, also beschleunigt expandiert, dann wird man so wenig brauchen, dass man noch nicht einmal eine Verringerung der Beschleunigung der Expansion messen kann.
Das ist schon extrem. So, aber jetzt ja die Frage, zwei Fragen habe ich jetzt schon im Kopf. Das eine ist das diese Nullpunktsenergie der elektromagnetischen Wellen, das, was am meisten Hoffnung erweckt, dass wir sie nutzen können? Und die zweite Frage wäre, wobei, fragen wir jetzt das erstmal, eine Frage nach der anderen. Oder gibt es noch was anderes, wo du sagst, das wäre eigentlich noch viel spannender?
Also diese Nullpunktsenergie ist tatsächlich der Hoffnungsträger schlechthin. Das ist für viele Maschinen und für viele Prozesse die Grundlage. Also gerade speziell in dem Buch Neue Energiequelle entdeckt, hatte ich das auch aufgezeigt. 8 verschiedene Systeme sind da vorgestellt, die ich alle jetzt aufzählen kann. Das sind Endlosbatterien. Gut, die Endlosbatterien, das ist wahrscheinlich nicht nur die Nullpunktenergie drin, aber alle anderen. Motionless-Transformatoren, Wasserstoff, Elektrolyse, Wasserthermolyse, Magnetmotoren, Magnetschalter, hydraulische Systeme, Hochdrucksysteme, Gravitationssysteme. All diese Dinger, die sind durch Nullpunktenergie erklärbar.
Sehr gut. Lass uns da mal einsteigen, weil das ist ja meine zweite Frage, wie man die jetzt, ich sag mal, in unser irdisches Leben reinbekommt. Weil mit Vakuum fängen wahrscheinlich jetzt die wenigsten irgendwas konkret an, außer dass sie vielleicht mal eine Vakuumpumpe im Physikunterricht irgendwie vor ein paar Jahrzehnten gesehen haben und da den letzten Kontakt zu hatten. Du hast jetzt ein paar Sachen genannt. Zieh dir mal das raus, wo du sagst, okay, das ist am spannendsten. Sind das vielleicht die Endlosbatterien oder vielleicht doch eher, keine Ahnung, der EMDR-Magnetmotor, was sagst du, ist das, was wir jetzt als Erstes mal vorknöpfen können?
Also historisch am spannendsten. Ich erkläre es jetzt mal für den Laien, weil du hast ja
Ja.
Zuschauer, die keine Physiker sind und die sollen das
Ja,
mitkriegen.
und auch für mich, Klaus. Insofern alles gut.
Danke für deine Bescheidenheit, die ehrt dich. Im Elektromotor hast du einen Magneten und eine Spule und zwischen Magnet und Spule wird eine Kraft gemacht. Genauso kannst du auch zwei Magneten verwenden, die Kräfte aufeinander machen. Dann kannst du auch einen Motor zum Drehen bringen. Und wenn du das mit zwei Magneten machst, dann braucht keiner von beiden Strom. Das heißt, der läuft ohne Strom. Das Einzige, was du schaffen musst dafür, ist, die Magneten laufen aufeinander zu mit einer anderen Kraft als voneinander weg. Und wie das geht, das habe ich in vielen 100 Seiten Publikationen erklärt und die Kurzzusammenfassung für den Laien wieder mal in dem genannten Buch. Das liegt einfach an der endlichen Bewegungsgeschwindigkeit der Wechselwirkungsquanten für das Magnetfeld. Also die Feldflussquanten, die laufen mit Lichtgeschwindigkeit. Magnetfelder breiten sich mit Lichtgeschwindigkeit aus.
Okay.
Und wenn du jetzt die Bewegungsgeschwindigkeit der Magneten mitberechnest, dann kannst du einmal den Magneten in Richtung der Feldflussquanten laufen lassen und das andere Mal in Gegenrichtung. Im einen Fall verstärkt sich dieses Feld, im anderen Fall schwächt es sich ab. Und dann hast du schon den Effekt.
Okay, und wie wird die Leistung oder die Energiemenge dann nutzbar gemacht, weil, also ich habe es meinem Sohn auch so erklärt, weil der auch nachgefragt, Magnet kann er sich vorstellen und da wirkt ja etwas, ohne dass im Grunde dann Kabel dran ist. Also es gibt natürlich auch Elektromagneten, aber es gibt ja auch einfach, wie heißen die nochmal, die Naturmagneten, nee,
Dauermagneten,
Dauermagnet,
ja.
danke, so hier sind die Dinger. Aber wie kriegt man es dann nutzbar gemacht? Wo kann man im Grunde, weil am Ende das Produkt ist ja elektrische Energie, die da rauskommt, wo schließe ich die Kabel an?
Ja, du hast zwei Fragen. Die zweite zuerst. Wo schließe ich die Kabel an? Ich mache einfach einen Stromgenerator dran. Die zwei Magneten, die aneinander vorbeilaufen, die kannst du auf einen Rotor bringen, auf einen Läufer bringen. Und er dreht mir eine umlaufende Welle, genauso wie der Elektromotor im Küchenmixer. Beim Küchenmixer steckst du in die umlaufende Welle einen Quirl rein und wenn du Strom brauchst, hängst halt einen Stromgenerator dran. Also du kannst ganz normal das Ding betreiben wie einen Elektromotor. Aber die erste Frage ist für mich viel interessanter. Wo koppel ich an die Raumenergie an? Der Magnet wandelt ständig etwas aus der Raumenergie. Also ein Magnet erzeugt ein Magnetfeld und es strahlt mit Lichtgeschwindigkeit in den Raum nach den Maxwell-Gleichungen. Nach der Relativitätstheorie kann es gar nicht schneller als mit Lichtgeschwindigkeit. Und Maxwell, James Clerk Maxwell sagt, es ist aber auch tatsächlich die Lichtgeschwindigkeit. Das heißt, wo nimmt der Magnet die Energie her, ständig Feld abzustrahlen? Und die kommt, das habe ich auch nachgewiesen, bis runter in die Grundfesten der Quantenelektrodynamik, auch wieder nach Feynman. Auch alles in Fachpublikationen veröffentlicht, die kommt aus der Nullpunktsenergie. Das Elektron dreht sich um die eigene Achse. Das hat einen Spin. Und dadurch macht es Magnetfeld.
Ach, das ist
Und
die
wenn,
Ursache fürs Magnetfeld. Okay.
das ist die Ursache fürs Magnetfeld. Wenn das Elektron jetzt keine Versorgung von irgendwoher hätte, dann würde das Magnetfeld dem Elektron die Energie entziehen und dann würde der Spin verbraucht werden und das Elektron stehen bleiben. Das passiert aber nicht. Das Elektron dreht sich ja mit gleichbleibender Geschwindigkeit über Jahrmillionen immer weiter. Das Elektron bleibt ein Elektron. Und das bekommt seine Energie aus der Raumenergie und gibt sie in Form von Feldenergie, von Magnetfeld wieder zurück. Und was im Dauermagneten passiert, wenn du ein paar Elektronen alle parallel zueinander ausrichtest, dann addieren sich die Magnetfelder alle auf. Wenn du jetzt ein Stück Holz nimmst, das sind ja auch Elektronen in den Atomen, dann stehen die Spins alle kreuz und quer durcheinander in alle Richtungen und die Felder heben sich gegenseitig auf. Und im Dauermagnet sind die Elektronen so ausgerichtet, dass sich die Felder alle schön addieren und dann kannst du es nutzen.
Ja. Verstehe ich. Ist logisch. Cool. Dann lass uns nochmal zu den Anwendungsgegenständen kommen, die du eben hattest. Und die sind ja, also in meiner Welt revolutionär. Vielleicht nochmal kurz ausgeholt. Also wir geben uns jetzt ja, also ich aktiv seit 20 Jahren, aber viele andere Leute seit 30, 40 Jahren beim Energiewende richtig Mühe, dass wir hier mit irgendwelchen PV-Zellen und mit Windkraftanlagen uns reinhängen. Jetzt im Augenblick sind wir beim Thema Netzausbau, was unfassbar aufwendig ist, teuer ist, schwierig ist, die Leute zu motivieren. Aber du sagst ja im Grunde, diese Sachen, die es da gibt, würde zum Beispiel ein elektrisches Energienetz obsolet machen. Bräuchten wir gar nicht mehr.
Das ist so. Ja, nur mit dem elektrischen Energienetz ist viel Geld verdient. Und du weißt ja, wie das immer ist, wenn ein altes Produkt am Markt ist, ein neues einzuführen. Fragen Betriebswirt, liest Bücher der Betriebswirtschaft, die sagen, die schreiben alle, ein neues Produkt einzuführen, hat dann Markteinführungshindernisse.
Ja, der Burggraben ist tief genug. Das habe ich gerade, ich habe mal noch so eine Vorlesung, Energy Economics. Burggraben auf Englisch heißt übrigens Moat oder so, hieß, weil den Begriff habe ich gestern nachgeguckt, weil ich den nicht kannte. Das haben wir natürlich an vielen Stellen. Die fossilen Energien sind da natürlich stark daran interessiert. Ich habe gerade das Buch vom Christian Strecker gelesen, das ist aber nicht hier, dass die Fossilen pro Jahr $1 Billion verdienen und das im Schnitt der letzten 50 Jahre. Das heißt, es ist kein Tagesgeschäft oder kurzfristiges Geschäft. Da lassen wir aber gleich mal drüber sprechen. Lass erstmal drüber sprechen, wie man sich solche Gerätschaften vorstellen könnte. Und vielleicht nimmst du mal eins, was sich viele vorstellen können, was für ein Haus geeignet wäre. Und für ein Haus tatsächlich habe ich diese Abmaße im Kopf. Das müsste ein Kasten sein, der 1 Meter breit, 1 Meter lang und irgendwie 60 Zentimeter hoch ist. Der wird ausreichen, um das Thema Wärme abzudecken, das Thema Komfortstrom, also hier für, was weiß ich, Fernsehen und Bildschirm, sonst was. Und auch das Thema Mobilität könnte man damit mehr oder weniger erledigen, wenn man nicht für die Mobilität sowieso eine andere Anwendung aus der Raumenergie verwenden wollte.
Für die Mobilität brauchst du ein bisschen was anderes. Der Magnetmotor, den ich dir gerade vorgestellt habe, der ist für eine Hausversorgung sehr gut geeignet. Der muss aber stationär stehen. Also wie ein Haushalt so ist. Weil die Rotoren relativ schnell laufen. Und wenn du den jetzt bewegst, dann gibt es Corioliskräfte, die den Rotor durcheinander bringen.
Okay, das heißt,
Also,
das Magnetfeld der Erde würde es tatsächlich durcheinander bringen, wenn man es
nee, wenn du das
bewegt.
Ding bewegst, dann sind Querkräfte da, die Rotoren zum Taumeln bringen.
Ah, okay.
Wenn das jetzt schön ruhig also ich könnte mir im Keller, wenn ich sowas bauen könnte, was leider nicht der Fall ist, weil es Geld zum Bauen fehlt. Aber wenn man sowas bauen kann, kann man sich das in den Keller stellen. Und der Keller ist ja nun ortsfest. Und dann läuft das Ding ganz prima über Jahrzehnte völlig ohne Probleme. Da kannst du eine Steckdose dran machen, 10, 15 Kilowatt Output. Und im Haus die Installation, die bleibt einfach wie sie ist. Nur du hast halt nicht vom Stromversorger außen das Stromkabel, sondern von deinem Kellerkasten innen das Stromkabel. Stromzähler kann man dann natürlich weglassen.
Ja, gut, weil natürlich das Vakuum keine Rechnung schickt, sondern die einfach, du hast wahrscheinlich für dein Haus, keine Ahnung, ein Kubik-Nanometer oder ich weiß nicht was, verwendet dann von diesem Vakuum, was da praktisch verwendet werden muss. Das ist schon in meiner Welt echt revolutionär, sich das vorzustellen. Das heißt, du hast eben im Zwischensatz was gesagt, Klaus, was total spannend ist. Dir fehlt ja das Geld. Das ist ja ein Grund, warum ich diesen Podcast auch machen will. Ich habe die Idee schon an manchen Stellen geteilt, habe gesagt, Mensch, pass auf, in den nächsten Wochen kommt ein Podcast raus, wo es ums Thema Raumenergie geht und das kann alles nochmal auf den Kopf wirbeln. Und ich habe ja viele Kontakte hier in Norddeutschland ins Thema Energiewende, die ja per se vom Kopf her immer schon Querulanten gewesen sind und sich nie mit dem Status quo zufrieden geben wollten. Deswegen ja auch schon in den 80er Jahren mit Windkraft angefangen haben und ganz früh jetzt mit Batteriespeichern angefangen haben und sich sagen, nee, das muss irgendwie anders gehen, als so, wie es immer gemacht worden ist. Und die haben unfassbar viel Geld. Also da ist sehr viel Geld in den letzten Jahren übrig gewesen. Und ich weiß, dass manche da auch im großen Bereich bereit wären, Geld zu geben. Sag mal eine Dimension, was bräuchtest du, um da sowas bauen zu können? Also sind das Millionenbeträge, sind das zig Millionen oder in welche Richtung geht das?
Anfangen würde ich schon mit Millionenbeträgen, aber wenn man sagt, das Ding soll auch funktionieren, also ich schätze mal, dann sind wir schon im zweistelligen Millionenbereich. Gut, das ist aber nicht so kritisch. Also wenn wir sagen, wir haben 10 bis 12 bis 15 Mitarbeiter und die müssen 3, 4 Jahre arbeiten, dann kann sich ja jeder ungefähr selber ausrechnen, wenn man sagt, 10 Millionen ist ja ist ein zweistelliger Millionenbereich, damit kann man schon ordentlich was anfangen.
Und du hast aber schon das Gefühl, dass praktisch das Ergebnis einfach erreicht werden muss, weil du es, ich sag mal, formeltechnisch einfach bewiesen hast und es praktisch dann nur noch eine ingenieurstechnische Aufgabe ist, die da gelöst werden muss.
Nein, es ist mehr als formeltechnisch. Ich war ja in Magdeburg an der Uni als Forschungsgast und habe meine Theorie auch schon experimentell überprüft und verifiziert. Ich habe ja schon einen kleinen elektrostatischen Rotor gebaut, der konnte zwar nur 150 Nanowatt, aber das Ding hat ja schon mit Unimessung funktioniert.
Ja, stimmt. Die Frage habe ich ja total vergessen. Ich habe eh das Skript schon wieder zur Seite gelegt und bin schon wieder hier im Freeflow unterwegs.
Also
Erzähl die
das.
Geschichte gern nochmal, Klaus, dass du im Grunde, ich erinnere mich dran, das war ja ursprünglich mal in der Duschwanne deiner Dusche entstanden, dass es auf Wasser gelagert war und dann, oder habe ich da jetzt zwei Geschichten miteinander vermixt, die ich in deinem Buch
Nein,
gelesen
das ist
habe?
schon die richtige. Das ist die Geschichte, genau. In dem Foliensatz, den ich dir geschickt habe,
Genau,
da ist die Folie Nummer 3, mein fundamentaler historischer Nachweis zur Theorie der Magdeburger elektrostatische Rotor. In einer Vakuumkammer, die man aber nur braucht, damit die Luft nicht stört. Also man kann es auch an Luft machen, nur es gab immer wieder skeptische Kollegen, die gefragt haben, wenn ich es an Luft mache, ob dann vielleicht die Moleküle der Luft die Energie transportieren. Dann habe ich halt die Luft weggepumpt, um zu zeigen, dass es immer noch funktioniert. Also in einer Vakuumkammer sieht man da einen kleinen Rotor, der von einer Feld, also unten ist der Rotor, oben ist eine Feldquelle drüber. Und die Feldquelle erzeugt ein elektrostatisches Feld. Die habe ich auf 29,7, also knapp 30 Kilovolt aufgeladen. Und der Rotor geerdet. Jetzt ist irgendetwas mit unserer
Ich
Präsentation.
habe tatsächlich einmal das Bild geteilt. Für diejenigen, die den Podcast hören,
Ah,
die sehen natürlich kein
gut.
Bild, aber es könnte eine Motivation sein, hier bei Minute, ich weiß gar nicht, wo wir sind, 20 oder was, einmal ins YouTube-Video zu wechseln, weil da könnte man das dann optisch sehen, was du gerade beschrieben hast.
Gut. Ach, das ist schön. Dann kannst du auch den Buchtitel im YouTube-Video zeigen.
Ja, genau. Also die Folien, die würden wir auch verlinken, dass man die runterladen kann. Das sind vier
Ja.
Folien. Vorne ist der Buchtitel. Ich habe das auch nochmal eingeblendet. Das Buch habe ich auch, wo habe ich das hingelegt? Hier, das habe ich auch gelesen. Das ist ja tatsächlich von einer Lebenspartnerin geschrieben und etwas verständlicher als dein Buch. Dein Buch ist ja auch großartig, aber selbst ich, der einigermaßen talentiert in Mathe war, ich bin so schnell ausgestiegen, als es in die Formeln ging. Und das ist wahrscheinlich für vielermann ist das verknusbarer, das
Ja,
Buch,
nee,
was er da.
das Buch jetzt hier, das ist, Marion ist nicht Physikerin und die hat es wirklich so geschrieben, dass es für jeden zu verstehen geht. Also diese Folie, du siehst links im Bild die rote Feldquelle oben und unten den Rotor in himmelblauer Farbe. Und da ist keine elektrische Verbindung. Ich bringe jetzt die Feldquelle auf 30 Kilovolt und dann fängt der Rotor an, sich zu drehen. Und das Witzige ist, hier oben, also ich habe das dann in der Vakuumkammer, hier unten den Rotor. Die metallischen Flügelchen sind aus Alufolie und hier oben die Feldquelle ist aus Aluminium auch durchgeführt. Und dann kann man die elektrische Leistung messen. Und das, was an Isolationsverlusten auftritt, sind 2,97 Nanowatt. Das, was aber die mechanische Leistung rausbringt, sind 150 Nanowatt.
Also deutlich mehr.
Also diese 3 Nanowatt Verlust, das dient nur dazu, Isolationsverluste zu überwinden. Das hat keinen Sinn für den Antrieb. Und damit habe ich meine Theorie seinerzeit, das ist eine längere Theorie, die habe ich dann richtig mit Formeln. Also mehr als in einem Buch, dann in den Fachpublikationen mit der ganzen Mathematik voll durchgerechnet. Und bevor ich mich getraut habe, das Ding, weil ich Angst hatte vor der eigenen Courage, bevor ich mich getraut habe, das Ding in die Vakuumkammer zu bringen, habe ich gesagt, also im ersten Schritt mal rechne ich das theoretisch durch und da habe ich auch einen Simulationsalgorithmus geschrieben, um mir diesen elektrostatischen Rotor am Computer selber zu simulieren. Und dann wusste ich, wie viel Leistung ich reinstecken, wie viel verbraucht und so weiter. Dann wusste ich diese ganzen Daten. Dadurch konnte ich mir überlegen, wie muss ich das dimensionieren für ein Experiment. Und dann habe ich noch gesagt, ich traue meine eigenen Berechnungen. Ich könnte einen Fehler drin haben. Ich nehme jetzt eine Industriesoftware, Ansys, ein Finite-Elemente-Programm und simuliere das damit mal. Und da kam dasselbe raus wie aus meiner eigenen, selber gebastelten Software. Dann habe ich gesagt, ja gut, da muss was dran sein, dann baue ich es mal. Und dann habe ich es gebaut und die Messung hat auch wieder dasselbe rausgebracht. Und dann war klar, dass die Theorie hinter meinem Ding wohl passen muss. Und dadurch ermutigt erst habe ich, also bis zu diesem Zeitpunkt wollte ich zunächst einmal nur diese spirituellen Kräfte da nachweisen. Und ab dem Zeitpunkt kam dann die Raumenergiegemeinde zu mir und hat gesagt, wir müssen das Zeug ja eigentlich bauen. Damit können wir die ganze Energieversorgung umkrempeln. Das war so im Jahr 2008. Da war für mich, also von 2000 bis 2008 habe ich mal diese Theorie und das gemacht. Und so ab 2008, 9, 10 kam dann für mich der Wandel. Da habe ich mich dahingehend gewandelt, dass ich gesagt, okay, dieser kleine wissenschaftliche Grundlagennachweis ist zwar schön, aber was wir brauchen, sind Leistungen, um Menschen zu versorgen, Maschinen zu versorgen. Also, zuerst, das erste System war dann dieser EMDR-Magnetmotor, von dem wir immer gesprochen hatten. Das zweite System war dann die Frage, wie kannst du Fahrräder und Autos und andere Geräte antreiben? Und inzwischen bin ich so weit, dass ich mit diesen 8 verschiedenen Systemen, die dann nebeneinander stehen, sämtliche Energieverbrauchsarten der Menschheit abdecken kann. Also von Handy und Armbanduhr, bis hin zu einer großen Industrieanlage und zum Kreuzfahrtschiff, einfach alles. Und wenn du die Folien nochmal einblenden
Ja, sehr gerne.
magst, dann können wir die Folie Nummer 2 mal nehmen. Dann stehen hier rechts Anwendungsbeispiele von Smartphones und Laptops und Uhren. Stell dir vor, als stressgeplagter Manager, du läufst irgendwo im fremden Flugplatz rum und suchst Steckdose. Das war bisher. Nee, stell dir die neue Zeit vor. Dein Handy läuft einfach die Lebensdauer. 6, 8 Jahre, wie lange hält so ein Handy? Und die Batterie hält einfach mit, du brauchst kein Ladegerät mehr. Das nächste, Motionless Transformatoren. Du weißt, wie ein Transformator funktioniert mit zwei Spulen drauf.
Ja.
Wenn du den mit ganz speziellen bipolar asymmetrischen Wechselspannungssignalen betreibst, aber kein Sinus, sondern spezielle Signalformen. Und dann kann man es hinkriegen, dass aufgrund der endlichen Laufzeit der Feldflussquanten im Joch, bei speziellem keramisch-ferritischen Jochmaterial, Primär- und Sekundärspule immer die Rolle tauschen und sich gegenseitig versorgen. Das heißt, du kannst den Trafo vom Netz wegnehmen und einfach mit dem Output vom Trafo E-Bikes und Exoskelette und all solche Sachen antreiben. Exoskelette kennt man kaum. Das ist eine witzige Geschichte im medizinischen Bereich. Ein Behinderter, der sich schlecht bewegen kann, weil Beine oder Arme nicht so wollen, der kriegt praktisch außenrum so ein Gerüst wie eine Prothese dazu und da drin sind Servomotoren und dann rennt er wieder, ohne müde zu werden.
Okay, spannend.
Also transportable Geräte wie Rasenmäher, Kettensägen, da hatte ich immer im Wald beim Holzschneiden das Problem, ja, ich brauche eine transportable Kettensäge, die muss Benzin und so weiter. Nee, das läuft einfach. Und du kannst auch Autos davon treiben. Also wenn du nicht unverschämt sein willst, sondern sagst, so ein 50 PS Auto läuft 140, kannst du als E-Auto völlig geräuschlos, wunderbar fahren und dann lässt du den einfach mit 50 PS, also Tempo 140 auf der Autobahn im Dauerbetrieb rollen. Wunderbar. Das sind so diese typischen Anwendungen für Motionless Transporter.
Warte mal kurz, Klaus. Warum hat der Motionless Transformator jetzt eine Obergrenze von 50 PS? Warum geht der nicht größer? Warum, weil das dann irgendwie technisch nicht mehr machbar ist, oder?
Na, aus Sicht der Raumenergie würde das gehen. Da kannst du auf Millionen PS aufbohren. Aber das Problem, diese speziellen Signale, die brauchen eine Elektronik mit Transistoren und elektronischen Schaltungen. Und ich muss ja die Leistungsdichte der Elektronik bedenken. Also wenn du zum Beispiel jetzt eine Musikanlage hinstellst, die kann ein paar hundert Watt haben, aber du kannst sie nicht aufdrehen bis 100 Kilowatt, sondern dann wird die größer,
Okay.
weil einfach die Transistoren und die Schaltelektronik einen gewissen Platz braucht.
Okay, gut, verstehe ich. Gut. Wobei, ich würde
Wenn du,
tatsächlich die Tabelle mal wieder ausblenden. Wir sehen die ja beide.
da,
Bloß,
ich
oder?
kann dir, okay, dann wende die aus, aber
Genau.
ich bespreche die trotzdem mal. Wenn du
Genau, bespreche
stärkere
sehr
Autos
gerne. Weil alle, die es interessiert, haben sie ja gesehen bei YouTube und die anderen, weil wir verwenden das Video ja auch manchmal, dass wir da so kleine Teile rausschneiden. Und wenn dann da wir was rausschneiden, ist halt das, die Tabelle ist so groß und man sieht uns dann nicht mehr, dass man
ja,
die
nee, ist
Köpfe nicht
okay.
mehr rausschneidet. Aber
Dann
lass uns gerne mit
gehen.
dieser Tabelle weitersprechen, weil das ist ja un. Und eine Frage dazu, diese 8 Dinger, die es da gibt, diese 8 verschiedenen Techniken, sind die tatsächlich von dir alle entwickelt worden oder sind die dann aus der Raumenergie, meine dir, auch zum Teil zugetragen worden, gesagt, guck mal, da nochmal hin, das haben wir schon mal gemacht und das hat der schon mal irgendwie herausgefunden.
Naja, gerade speziell, wenn du zum Beispiel so einen Motionless Transformator anschaust, da gab es in den 1920er Jahren einen Captain zur See namens Hans Kohler, der hat so ein Ding mit Spulen auf Magneten, wo dann Ströme durch Magneten fließen, in den 20er, 30er Jahren gebaut. Und diese Aufzeichnungen, also was er da gemacht hat, das wurde in den 1940er Jahren vom englischen und vom norwegischen Geheimdienst aufgezeichnet. Und das haben die in den 1960er Jahren freigegeben. Das konnte man also, ich glaube, 7, 8, 9 Mark damals hab ich mal bezahlt, als ich mir das gekauft habe. Das gibt es im Buchhandel. Und daran hatte ich eine Idee bekommen, wie ich sowas vernünftig aufbauen könnte. Und der Hans Kohler, der hat das gemacht und keiner konnte es nachbauen. Da habe ich gesagt, okay, ich simuliere mir so ein Ding mal komplett auf dem Computer. Darum sieht meine Maschine jetzt auch völlig anders aus als die Kohler-Maschine, weil ich gesagt habe, man kann da ja noch ganz viel vereinfachen. Also viel effizienter einfach gestalten. Das heißt, ich habe irgendwo aus der Raumenergiegemeinde eine Idee bekommen, die mich triggert. Und dann habe ich gesagt, okay, ich kann es verstehen aus meiner Theorie der Wandlung der Nullpunktwellen her. Die Theorie funktioniert ja nun. Dann simuliere ich mir das auf dem Computer. Und dann mache ich die Maschine effizient, also leicht zu bauen und gut in der Anwendung. Und das ist halt im Grunde genommen dann eine Weiterentwicklung von etwas, was es vor über 100 Jahren schon mal als Erfindung gab.
Ja, das ist krass. Ist das denn auch die gleiche Technik? Ich habe ja von Nikola Tesla auch gelesen, dass der ja auch schon mit so einem Auto gefahren ist, wo kein Treibstoff verwendet worden ist, sondern er ja irgendwie zwei so, das war, glaube ich, von deinem Buch, so Metallstöcker da reingeschoben hat und dann auch mit seinem Aero da mit 140 Kilometer pro Stunde ohne irgendwie einen Treibstoff gefahren ist. Ist das auch der Motionless Transformator oder hat der nochmal was anderes gehabt?
Nein, das ist eine andere Technik.
Ah, okay.
Die Nikola Tesla Technologie, die geht auf, Elektronenstrahlpendelröhren zurück. Also auch von da habe ich mir aus seinen Patenten, seine Patente, das ist so ein dickes Buch, das kannst für, glaube an die 80 oder 100 € was im Buchhandel bestellen, ganz normal. Und da hatte ich mir ein paar Ideen gesammelt und das dann auch weiterentwickelt. Da gibt es jetzt von mir ein Konzept mit Elektronenstrahlpendelröhren. Aber da kam ich anders drauf. Aus meinem EMDR-Magnetmotor her, wo ich gesagt, ich muss die schweren Magneten aneinander vorbei bewegen, habe ich gesagt, eigentlich wäre es doch viel effizienter, diese winzig leichten Elektronen aneinander vorbeifliegen zu lassen. Und deswegen habe ich gesagt, also dann mache ich nicht die Magnetpassagen, sondern die Elektronenpassagen. Und nachher habe ich dann später mal entdeckt, dass es dann von Nikola Tesla solche Röhren gab. Und dann sage ich mir im Nachhinein, eigentlich kann es nur so etwas in der Art gewesen sein.
Ja, aber es ist auch für dich tatsächlich in den Patentschriften von Nikola Tesla so, dass es ja an den entscheidenden Stellen immer so eine Lücke gibt oder ein Fragezeichen gibt, oder? Weil ich habe in Erinnerung, dass er seine Patente nicht so angemeldet hat, dass es zum Nachbau geeignet ist, sondern dass er
Das
es
stimmt, ja,
geschützt
das
hat,
stimmt.
aber halt schon noch so ein paar Fragezeichen gelassen hat, dass wahrscheinlich so kluge Köpfe wie du es nur entziffern können, was er da wirklich mit gemeint hat.
Naja, es geht einen Schritt weiter. Also, er macht nicht mehr als Ideen zu triggern. Nikola Tesla war wirklich ein echtes Genie. Der sagt, Patent soll schützen. Also, das heißt, ich schütze meine Idee, ohne sie zu verraten, dass sie jeder nachbauen kann. Aber im Grunde genommen ist es so, er bringt Ideen in den Raum und darauf basierend entwickle ich dann meine eigene Idee und mein eigenes System. Und also diese Elektronenstrahlpendelröhren, das ist nicht etwas, was er dann publiziert hat. Gerade diese Geschichte mit den pendelnden Elektronen, die mir dann aufgrund meines EMDR-Motors, also die Idee von dem EMDR hat zu der Elektronenstrahlpendelröhre geführt, kam. Da habe ich dann lediglich im Nachhinein gesagt, das ist im Grunde genommen könnte es nur sein, dass Tesla so etwas gemacht haben könnte. Könnte auch sein, er hat etwas völlig anders gemacht. Aber wenn ich so eine Röhre bauen wollte, dann würde ich so dran gehen. So ist es richtig.
Okay, cool. Gut. Sollen wir in der Tabelle nochmal weiter fortschreiten, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer nochmal ein Gefühl bekommen, was man noch alles machen könnte und was man damit versorgen könnte?
Das nächste ist die Wasserstoffelektrolyse. Also wenn du Wasser zerlegst zu Wasserstoff und Sauerstoff,
Ja, das kennt
dann
man jetzt ja im
kann,
Augenblick schon mal. Das ist schon mal gut.
ja, aber das kann man auch in Overunity bringen mit einem Wirkungsgrad von paar 100%. Also angenommen, ich stecke jetzt 1 Kilowatt elektrisch rein, kann ich 10 Kilowatt an Knallgas rausziehen, das verbrenne ich mit einem Wirkungsgrad von 30%, dann habe ich 3 Kilowatt, um die Elektrolyse zu versorgen und die anderen 7 Kilowatt kann ich nutzen, um dann Verbrennungsmotor anzutreiben für ein Auto. Das heißt, ich könnte ein Wasserstoffauto bauen, wo ich keinen Wasserstoff speichern muss, sondern nur einfach Wasser aus der Wasserleitung. Das heißt, tanken tue ich mit dem Gartenschlauch an meinem Gartenwasserhahn.
Das ist krass. Vielleicht einmal nochmal den Begriff um.
Wenn
Ja.
mir das Wasser aus dem Wasserhahn zu teuer ist, das kostet ja nur wie viel, 1, 2, 3 € pro Kubikmeter, dann nehme ich halt das Wasser aus der Regenrinne.
Ja, das ist umsonst, das ist großartig. Wir müssen noch einmal den Begriff Overunity kurz einführen für diejenigen, die ihn noch nicht kennen. In meinen Worten ist es so, dass man im Grunde die Raumenergie nutzt, um mit der konventionellen Energie einen Wirkungsgrad von über 100% hinzubekommen. Natürlich ist es ja nicht so, dass die Energie einem geschenkt wird, sondern sie kommt einfach aus einer anderen Richtung. Also eigentlich wie bei einer Wärmepumpe. So kann man sich's vorstellen, richtig?
Nicht über eine Wärme, ähnlich wie bei der Wärmepumpe. Ja,
Ja,
genau.
genau.
Ja, also Overunity heißt für mich, Unity ist 100%, eins. Das heißt, an klassische Energie gebe ich 100% rein. Und was, wenn Unity rauskommt, kriege ich auch 100% raus. Wenn Under Unity fährt, also zum Beispiel beim klassischen Verbrennungsmotor, Benziner oder Diesel, da habe ich so 30, 35% Wirkungsgrad. Da ist der Wirkungsgrad unter 100%, da bin ich in Under Unity. Das heißt, den Rest verpuffe ich über den Kühler einfach weg und über den Auspuff. Over Unity heißt halt, dass ich bei 100% rein mehr als 100% rauskriege und der Rest, was dann noch dazu kommt, kommt aus der Raumenergie dazu. Es gibt
Sehr
auch die
gut.
Selbstläufer, also da kann man von Unity oder von Wirkungsgrad überhaupt nicht mehr sprechen. Also mein Magnetmotor oder meine Elektronenstrahlpendelröhre, das wären dann Selbstläufer. Das heißt, die werden
Unendlich.
komplett aus Raumenergie angetrieben. Da gibt es keinen Energieinput, da ist keine Zuführung vorgesehen vom System her. Da ist nur, also zu 100% Raumenergieversorgung Und die Raumenergie wird dann einfach umgewandelt und die gewandelte nutzbare Energie an den Anwender zur Verfügung gestellt. Da macht es gar keinen Sinn mehr, einen Wirkungsgrad zu rechnen, weil der wäre einfach unendlich.
Ja. Ich hänge noch, erstmal danke, Klaus. Bei der Wasserstoffelektrolyse, ich fahre mit meinen Studis ja auch immer auf Exkursionen, da gucken wir uns das an und diskutieren über Wirkungsgrade und hier, weiß nicht, 70 und 80%, wenn man die Wärme nutzt, noch ein bisschen besser. Wie funktioniert es, dass da jetzt Wirkungsgrad und wo ist der Input, wo im Grunde beim Aufspalten dieses Wassermoleküls dann ja die Raumenergie irgendwie behilflich sein muss, dass man es hinbekommt, ohne so viel elektrische Energie reinzustecken?
Da müsste ich ein bisschen ausholen. Also es steht, die Details stehen dann auch in dem Buch weiter drin. Ich versuche mal auf 30 Sekunden ein bisschen was zusammenzufassen, hier auf die Schnelle.
Gerne.
Der Atomkern, da fliegen außen Elektronen rum. Und das Elektron wird ja durch die Zentripetalkraft immer beschleunigt, damit es auf einer Kreisbahn bleibt. Das wäre ja ohne diese Zentripetalbeschleunigung, würde es einfach wegfliegen. Aber
Genau.
beschleunigte Ladung nach Konrad Wilhelm Röntgen emittiert Röntgenstrahlung. Und damit würde das Elektron, was um den Kern kreist, permanent abgebremst werden. Gar nicht auf seiner Bahn bleiben können. Damit könnten keine Atome existieren. Und das ist Inhalt einer Theorie, die heißt stochastische Elektrodynamik, Stochastical Electrodynamics, nach einem Timothy Boyer von der Universität New York. Aus Raumenergie versorgt werden die Elektronen, dass die auf ihren Bahnen bleiben. Und wenn ich jetzt hergehe mit einem ganz speziellen elektrischen Impuls, und das ist jetzt der Trick, auch in dem Buch zu sehen, wenn ich jetzt mit einem ganz speziellen elektrischen Impuls das Elektron einmal antrigger, so wie ein Karatekämpfer einmal draufsteigt, fliegt das Elektron aus seiner Bahn und dann lässt die Bindung zwischen dem Wasserstoff und dem Sauerstoff einfach los. Und um das Elektron einmal zu verstimmen, also aus der Bahn zu ticken, so, brauchst du ganz wenig Energie.
Okay.
Und die Impulse richtig zu finden, sind Hochfrequenzpulse. Die Impulse richtig zu finden, darin liegt der Trick.
Verstehe ich. Danke. Obwohl ich das Buch gelesen habe, habe ich jetzt noch besser bei dir verstanden. Das ist ja der Grund, warum man ja gerne von Experten lernt und sie einem das so kondensiert zusammenfassen können, dass auch ich es dann verstehe. Cool. Ich zauder gerade.
Danke fürs Kompliment.
Ja, anders kann ich nicht sagen. Und alleine, dass du das alles aus dem Kopf heraus machst, natürlich, du hast dich jetzt da 25 Jahre mit beschäftigt und hoch und runter. Ich frage mich gerade, gehen wir jetzt die Tabelle weiter durch, wo unfassbar spannende Sachen drin sind, oder gehen wir den Schritt weiter und fragen, warum hat denn, nachdem du im Jahr 2008 erkannt hast, okay, jetzt funktioniert es, das nicht an Fahrt aufgenommen? Weil in meiner Welt müsstest du eigentlich jedes Jahr beim BDEW-Kongress stehen, also hier Verband was heißt das Ding nochmal, Energie- und Wasserwirtschaft, und im Grunde erzählen, wie es da weitergeht. Stattdessen stehen da andere Leute und erzählen, wie es anders geht und vielleicht, wie es früher funktioniert hat.
Naja, gut, das sind nicht technische Fragen. Und aus Gründen der Brisanz bin ich mit nicht technischen Fragen sehr zurückhaltend.
Ja, dann lass uns auch bei den technischen Sachen weitersprechen. Und mir ist es ja wichtig tatsächlich, vielleicht erklären wir tatsächlich die anderen Sachen dann lieber doch nochmal zu Ende, dass diejenigen, die jetzt aufs Thema Lust bekommen, und ich bleibe dabei, in Norddeutschland gibt es viele Menschen, die immer schon als Querköpfe das Thema Windkraft vorangebracht haben und da einfach Lust drauf haben, so etwas zu machen. Lass uns die noch ein bisschen lecker fritzig machen, was für weitere Raumenergie-Konvertoren es gibt, die auch in der Anwendung den anderen in nichts nachstehen. Und du hast jetzt die Endlosbatterie erklärt, Motionless-Transformator, die Wasserstoffelektrolyse, den EMDR-Magnetmotor hatten wir. Es fehlen noch vier, die praktisch auch noch da sind.
Die können wir gerne noch durchgehen. Ja
Ja,
klar, die
gerne.
anderen vier. Der Magnetschalter, der erinnert mich an einen Transformator, Entschuldigung, an einen Transistor. Ein Transistor schaltet elektrische Felder. Du kennst das ja, Emitterbasiskollektor, du legst ein elektrisches Feld an und mit einem kleinen Steuerimpuls kannst du eine große Leistung durchschalten. Dazu ein Analogon kann man auch bauen für Magnetfelder. Dann erzeugst du das Arbeitsfeld mit einem Dauermagneten, und das kannst du mit einem ganz kleinen Steuerimpuls ein- und ausschalten. Das heißt, du schaltest mit ganz wenig Leistung, starke magnetische Feldänderungen durch und kannst infolgedessen dann zum Beispiel hinten eine Induktionsspule dran machen und aus dem magnetischen Feld ein elektrisches Feld durchs Induktionsgesetz erzeugen und damit eine Spannungsversorgung aufbauen. Das nächste System, das ich da habe in meiner Tabelle, das sind hydraulische Systeme. Also ein Auftriebskraftwerk. Du bringst Luftblasen am unteren Ende einer Wassersäule in Hohlkörper ein. Du kannst einfach einen Eimer rückwärts, also mit der Öffnung nach unten nehmen, Luftblasen reinlassen und die Luftblasen treiben den Eimer nach oben. Oben aus der Säule entfernt geht der Eimer wieder nach unten und dann hast du so einen Kreislauf, der permanent angetrieben wird. Der Trick ist, dass du die Luftblasen mit geeigneten thermodynamischen Randbedingungen, also Druck und Temperatur und so weiter, musst du richtig steuern, dann kannst du solche hydraulischen Systeme bauen.
Okay, das ist aber jetzt ein ganz anderes Spiel, als das, was wir
Ganz,
bisher
ganz
mit.
andere Geschichte. Also
Okay.
sowas habe ich mit Gleichungen der Thermodynamik gerechnet. Ganz
Okay.
andere Geschichte. Das nächste ist
Warte,
das.
warte mal kurz mal. Um ein Gefühl zu haben, und ich habe aus dem Buch erinnert, das reicht, wenn man im Grunde so eine Säule irgendwo im Eingangsbereich des Handwerksbetriebs aufstellt, ist auch noch wie Kunst sozusagen, und damit würde der ganze Betrieb versorgt werden. Was
Das ist
für
sowas.
Parameter braucht es da drin, welche, um Gefühl zu haben, wie viel Bar Druck, welche Temperatur ist da drin, ist das also, keine Ahnung, ist das wie im Dampfkraftprozess oder sowas, dass man da irgendwie bei ein paar hundert Bar unterwegs ist, oder sagst du, nee, das sind eigentlich Unterdruckbereiche, die wir erreichen müssen, nur um Gefühl zu haben.
Eine Überdruckbereiche, sehr hohe Drücke.
Also sehr hoch, okay.
Und das nächste, die Systeme nach Schauberger. Das ist Wasser, also das ist etwas, was in der Literatur bekannt ist. Systeme nach Schauberger, da fließt das Wasser in gewendelten Drallrohren und das kann man auch im Kreis fließen lassen. Also Repulsine hieß die Maschine bei Schauberger. Und die Kapillar, das letzte in der Reihe sind die Kapillarkraftsysteme. Bäume transportieren das Wasser sehr weit nach oben und du musst es nur oben mit wenig Energie wieder aus der Kapillaren entnehmen können. Da hilft uns die elektrische Eigenschaft des Dipols Wasser. Das heißt, du stellst eine Kapillare auf, lässt das Wasser hochfließen und nimmst es oben sehr leistungsarm wieder raus und hast auch ein Kraftwerk.
Aha, okay. Und auch das, der Schauberger, der ist ja auch, wie viele Jahre hat er gelebt? 50, 100? Ich weiß gar nicht mehr, das ist schon eine Weile
Ah,
her,
das
oder?
ist auch schon lang, lang, lang her. Das
Ja.
ist.
Der hat diese Aggregate dann auch gebaut und die sind verwendet worden. Und ich frage ja immer, wo sind sie denn verschütt gegangen? Also
Ja,
irgendwie.
das sind auch wieder diese brisanten nicht-technischen
Okay, gut.
Fragen.
Ja,
Also,
das.
ich erzähle über die Technik, aber dieses ganze nicht-technische Zeug,
Okay.
das,
Ja, das
naja.
sparen wir erstmal aus. Wobei, also, das ist ja das, wo wir dann. Aber jetzt machen wir erstmal die Tabelle zu Ende. Eine fehlt noch, die Gravitationssysteme, wenn ich das hier richtig sehe.
Ja gut, das hat was zu tun mit der Schwerkraft in Analogie zur Kraft des elektrostatischen Feldes. Also so wie mein Magdeburger Rotor mit Coulombkraft aus elektrostatischen Feldern angetrieben wird, kann man auch aus dem Schwerefeld der Erde Massen antreiben. Das sind aber relativ große Systeme, die aber auch sehr ordentlich Leistung bringen, weil die Erde als Feldquelle mit ihrer doch sehr ordentlich Masse ein ganz hübsch nutzbares Feld erzeugt. Das merkt man ja, wenn wir laufen mit unserem Körpergewicht. Das heißt, da kann man dann aus dem Schwerefeld, das Schwerefeld der Erde nutzen, um Raumenergie in Feldenergie zu wandeln.
Okay. Und dass sich das Magnetfeld der Erde gerade so ein bisschen bewegt und der
Nicht das
Nordpol sich.
Magnetfeld, das ist gerade
Achso,
das
nur das
Schwerefeld.
Schwerefeld. Ah, okay, gut. Also andere Story, gut. Okay, cool. Du hattest im Vorgespräch gesagt, dass du jetzt am Wochenende auf so einer Veranstaltung warst, wo im Grunde die Schweizer, österreichische und deutsche Raumenergiegesellschaft, oder ich weiß gar nicht, wie die richtig hieß, Genossen, nee, Genossenschaft nicht,
Eine Gesellschaft. Also es gibt
Gesellschaft.
die DVR, die Deutsche Vereinigung für Raumenergie, es gibt die SVR, die Schweizerische Vereinigung für Raumenergie und die ÖVR ist natürlich die
Okay.
Österreichische Vereinigung für Raumenergie.
Gut. Da warst du am Wochenende. Und jetzt nur mal aus Interesse, was wird da so gesprochen? Was sind da die Erkenntnisse? Weil ich bin jemand, ich will immer Sachen in die Anwendung bringen. Ich bin ja, keine Ahnung, hat man den ersten Elektrokessel gebaut, Deutschland, wo ich der Meinung war, okay, das wird jetzt Zeit, das Ding zu machen, war mal derjenige, der zum ersten Mal so Überschusswärme aus einer Biogasanlage entfernt, wenn man das hat einspeisen lassen, weil ich das Gefühl hatte, okay, das ist sinnlos, wenn wir im Grunde da den Schweinestall auf 48 Grad heizen und immer noch Wärme übrig ist und woanders hauen wir Kohle rein, um die Häuser warm zu machen. Und das ist das, was mich so antreibt, wo ich denke, okay, wie kriegen wir es jetzt in die Umsetzung, mehr oder weniger. Wird über sowas da auch gesprochen am Wochenende oder über was wird da geredet?
Ja, das sind zwei Dinge. Also das eine ist natürlich, dass auch über Technik geredet wird, und das andere ist auch die Vision einer schöneren Welt aus der Raumenergie. Also gerade dieses Thema mit den Anwendungsbeispielen. Da treten also Techniker auf, die irgendwelche im Basteln befindlichen Maschinen vorzeigen, die aber meistens alle aus finanziellen Gründen nicht weiterkommen, manchmal auch aus Know-how-Gründen. Und es treten auch Visionäre auf, die eine Idee haben, was man alles Tolles machen kann. Und zu dem Zweck können die nochmal auf meine Folien, die ich dir geschickt habe, verweisen. Also das ist kostenlose Energie, keine Energiespeicherung nötig, unabhängig von Wind und Wetter, rund um die Uhr nutzbar, in unerschöpflicher Menge vorhanden, umweltfreundlich, autark. Keine Entsorgungsprobleme, keine Verschmutzungsprobleme, nichts. Also ich gehe mal jetzt noch einen Schritt weiter und sage, wer das CO2 aus der Atmosphäre raushaben möchte, der kann das ja einfangen und mit Raumenergie in Kohlenstoff und Sauerstoff zerlegen, den Sauerstoff in die Atmosphäre entlassen, den Kohlenstoff zu Briketts verbressen und im Boden verbuddeln. Das kostet ja alles nichts mit Raumenergie. Also du kannst ja damit bis hin zur CO2-Problematik alles lösen, was immer du Lust hast. Trinkwasserproblem. Du kannst Meerwasser entsalzen, du kannst Süßwasser aus der Luft kondensieren. Also um irgendwo in der Sahara Wasser zu kondensieren, brauchst du nur 0,28 Kilowattstunden pro Liter Wasser. Wenn du die Energie einfach hast, und solche Visionen, die werden natürlich auch bei der Raumenergiegemeinde immer vorgestellt. Dann kannst du Wüste begrünen, dann ist das Welthungerproblem erledigt. Dann kann sich jeder Nahrungsmittel anbauen, so viel er will und haben möchte. Für mich auch ein großes Thema: Reinigung der Ozeane. Also was ich jetzt vorlese, kannst du auf Folie 6 in dem Foliensatz nochmal.
Ja, ich habe es einmal kurz geteilt, eben, dass diejenigen,
Ach,
die das
gut.
YouTube-Video angucken, bei Minute, keine Ahnung, was 40 oder 45, was wo wir jetzt sind in der Aufnahme, einmal gucken können, das ist eine gelbe Folie. Also, aber
Genau.
das hat ja Impacts, was du da erzählst. Das sind ja Sachen, die im Grunde die drängendsten oder sehr drängende Probleme der Menschheit können da einfach so en passant gelöst werden. Und ich denke mir immer, wenn es da auch nur an so ein bisschen Geld in Anführungszeichen scheitert oder an dem Machtinteressen der bisherigen Menschen, die da sehr viel Geld verdient haben, denke ich mir, ah, das ist es doch nicht wert. Ich höre immer von so vielen Startups, die Millionen einsammeln, teilweise sogar zig Millionen einsammeln, für Ideen, wo ich denke, bringt das alle nicht nach vorne. Das ist alles so ein Käse, was ihr da entwickelt.
Ein paar zig Millionen, wir können tolle Sachen aufstellen können, das ist sicher kein Thema. Aber Reinigung der Ozeane, um da nochmal kurz darauf zurückzukommen, den Weltmeeren geht aufgrund des Plastikmülls der Sauerstoff aus. Also die Mikroorganismen, Plankton und Algen und so weiter, genauso wie die Fische, die Fische haben den Bauch voll Plastik, also sind pappsatt und verhungern. Wir müssen das Zeugs rauskriegen, sonst stirbt die Population der Ozeane, und unser Weltsauerstoff, also was wir auf der Erde an Sauerstoff haben, ist zu 80% aus Ozeanen. Aus Bäumen und Pflanzen kommt auch was, aber die Ozeane machen viel mehr. Und davon ist schon der überwiegende Teil tot. Also es eilt, wir müssen die Ozeane reinigen. Alles, was du brauchst, ist Energie, um den Dreck rauszufiltern, und dann kannst du anschließend mit dem sauberen Weltmeer alles wieder gesund werden lassen. Nächster Punkt:
Ja, wobei,
uneingeschränkte Ver
eine Anmerkung dazu, Klaus. Und das Weltmeer macht uns das ja so einfach. Ich glaube, es sind weltweit vier oder fünf große, riesige Strudel, wo man sehr konzentriert das rausfiltern könnte. Das habe ich woanders jetzt gelesen. Das heißt, das Meer hilft uns eigentlich, genau dahin zu fahren, wo sie es aufkonzentriert haben, netterweise, die Plastikmengen, die wir da reingeworfen haben, um sie dann wieder rausholen zu können. Also eigentlich Steilvorlage wieder.
Ja, stimmt, es sind sieben Strudel, das steht auch in
Sieben,
unserem
okay.
Buch. Also es
Okay.
sind sieben Strudel. Uneingeschränkte Fortbewegung. Also du kannst Auto fahren und brauchst halt lediglich mal ein paar neue Gummireifen. Unterstützung von Behinderten, diese Bewegung mit Exoskeletten, kostenloses Reisen, also Flugzeuge brauchen keine Gummireifen. Die können fliegen so viel die wollen. Weltraumfahrt, also Medizintechnik, da gibt es so viele wunderbare Anwendungsbeispiele. Medizintechnik erinnert mich daran, wie einer mit dem Herzschrittmacher andauernd immer wieder die Brust geöffnet kriegen muss, nur um eine neue Energieversorgung da reinzukriegen. Bau eine Energieversorgung rein, die einfach ein Leben lang hält, und dann hat der Mann seine Ruhe.
Das ist schon krass, was da alles geht. Vielleicht am Ende des Gesprächs nochmal, Klaus, der Blick in die Zukunft. Wann glaubst du, werden wir diese Konvertoren tatsächlich in der Anwendung sehen? Also jetzt nicht nur irgendwie hier im Keller irgendwo, sondern in der breiten Anwendung. Sprechen wir davon Jahre? Sind das Jahrzehnte? Ist das noch länger? Was ist da so dein Bauchgefühl?
Also ich würde mal auf Jahrhunderte tippen, wenn sich
Jahrhunderte.
da weiterhin so nichts bewegt wie bisher. Die extreme Passivität der Menschen, die verzögert alles. Also das Problem ist, Nikola Tesla hat in den 1920er, 30er Jahren schon solche Dinge vorgeführt. Hans Kohler hat es vorgeführt. Davor gab es mal einen Orphyreus, Bessler hieß der, Johann Bessler, der hat dem Zar Peter dem Großen schon einen Magnetmotor vorgeführt. Wenn die Menschen weiter so inaktiv bleiben, wie es bisher der Fall ist. Also Zar Peter wollte das Ding von dem Johann Bessler kaufen und ist leider aus irgendwelchen anderen Gründen verstorben, bevor der Handel zustande kam. Und dann geriet der Bessler wieder in Vergessenheit. Das war damals bei Zar Peter halt so. Das Problem ist, wenn die Menschen weiter so passiv bleiben, wie es bisher der Fall war, dann ist eine zeitliche Abschätzung völlig unmöglich. Also, wenn man es wirklich kriegen wollte, müsste man sich bewegen. Und es ist nicht so, dass ein paar einzelne wenige Erfinder sich bewegen. Also, ich habe mich ja nun mal versucht zu bewegen, und dann scheitert es am Geld. Es müssten sich mehr Menschen bewegen.
Gut.
Einer allein kann die Welt nicht retten, das wird nichts.
Nee, da bin ich bei dir. Und das ist ja auch ein Grund, warum wir den Podcast aufnehmen, dass wir im Grunde es mal in eine neue Richtung, weil ich weiß, viele Zuhörerinnen und Zuhörer sind ja in der Energiebranche unterwegs und viele davon sind, wie gesagt, open-minded und ich hoffe sehr, dass sich da was draus entwickelt, weil das, was du eben beschrieben hast, diese unfassbaren Möglichkeiten, die sich da ergeben, die sind ja für uns alle Menschen total spannend. Ich hätte jetzt noch die Frage gestellt, wer will das denn nicht haben? Aber da kommen wir wieder in die Richtung, wo du sagst, nee, das ist dann ja wieder untechnisch und es ist wahrscheinlich auch noch nicht mal eine politische Frage, weil es auch keine Politiker sind, die es nicht wollen, sondern wahrscheinlich an ganz anderer Stelle, das blockiert wird, um es nicht zu bekommen. Aber wenn du dazu was sagen willst, kannst du es sagen.
Nee,
Ansonsten würde ich die nächste.
dazu sage ich
Gut,
nichts.
habe ich schon gedacht, deswegen habe ich die Frage nicht konkret formuliert. Ich würde tatsächlich als Abschlussfrage nochmal die Frage stellen, wenn du jetzt nochmal in meine Rolle schlüpfen würdest, Klaus, was ja dir leicht fällt, weil wir den gleichen Vornamen haben, was würdest du dir selbst noch fragen, sprich, was ist noch offen?
Na gut, man könnte noch Unmengen von Details lesen, aber ich denke, das sprengt an jeden Rahmen. Da könnte ich Stunden, Tage, Wochen erzählen. Also da schlage ich vor, einfach mal die ganze Literatur durchzugucken. Und dann, also was mir natürlich immer auf der Seele brennt, ist die Physik und die technische Realisierung. Und wie gesagt, da ist ja Unmengen an Zeug publiziert und ich werde auch noch weiter publizieren.
Ich freue mich, dass du auch bei dieser Folge von Energie im Wandel dabei warst. Wenn es dir gefallen hat, dann hinterlasse mir gerne eine positive Bewertung bei deinem Podcast-Player. Und wenn du mir davon einen Screenshot schickst, dann erhältst du eine digitale Version von meinem neuen Buch. Bis zum nächsten Mal bei Energie im Wandel.